So, ich möchte mit uns lesen den Predigttext. Und zwar steht der in Römer 5. Das sind die Verse 1 bis 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Soweit das Wort Gottes.
Nun, es gibt noch ein weiteres Geburtstagskind, wurde mir zugetragen. Das können wir aber nicht wissen, weil einige Geschwister aus persönlichen Gründen, die auch nachvollziehbar sind, nicht in die Listen eingetragen werden. Und Britt hatte auch Geburtstag, und auch dir gilt selbstverständlich Gottes Segen und dass er auch dich leitet. Ich weiß auch, dass bei dir Entscheidungen anstehen, zumindest wo du dich mit befasst, dass er dir da Weisheit gibt und dass er dich lenkt, dass du Entscheidungen triffst, die wirklich nach seinem Willen und Wohlgefallen sind. Möge er dich auch da wirklich leiten im neuen Lebensjahr. Nun, ich würde mich ja eigentlich mal als einen Bußprediger bezeichnen, und dennoch sind auch Brüder wie ich innerlich, wenn sie von Gott angeregt werden, über die Liebe Gottes zu sprechen, über seine Liebe, dann das ist bei mir schon ein so langer Zeitraum, dass Gott sagt, es ist dran, dass du über meine Liebe zur Menschheit sprichst, und das will ich heute dann auch im Gehorsam tun und über die Liebe Gottes sprechen und ihre Auswirkungen. Nun, was bedeutet die Liebe Gottes und was sind ihre Auswirkungen? Die Liebe Gottes wird gern, aber leider auch oftmals in fälschlicher Weise mit dem verglichen, was Menschen im Allgemeinen unter Liebe verstehen. Doch die Liebe des lebendigen Gottes ist in ihrem Kern so ganz anders als die menschliche Liebe. Wenn wir uns Römer 5, Vers 8 anschauen, dann lesen wir: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wir könnten auch sagen, als wir noch die Feinde Gottes waren. Gott zeigt seine Liebe auch darin, wir haben für Israel wieder gebetet, und das ist auch gut so. Das, was in Israel zurzeit passiert, das ist schrecklicher, als es uns über die Medien berichtet wird. Über die Medien wird, wie es leider im letzten Jahrzehnt immer so war, relativ einseitig berichtet. Es wird wenig davon berichtet, dass es täglich in Israel Anschläge gibt, wo auch Israelis sterben, wo es zu Konfrontationen kommt. Man muss sich immer vorstellen, dass Israel im eigenen Land bekämpft wird. Und diese Umstände, die sind schrecklich. Und wir haben ja relativ gute Kontakte zu Israel und bekommen deswegen auch, ich sag mal, saubere Informationen, die nicht beeinflusst sind, beziehungsweise die nicht in irgendeiner Form beschnitten sind. Und glaubt mir, Geschwister, Israel braucht unseren geistlichen Beistand. Es braucht unsere Gebete, dass sie ihre Hoffnung und ihr Vertrauen nicht in die Regierung setzen oder auf ihre militärische Überlegenheit, sondern dass sie sich darauf besinnen, dass es der Herr, ihr Gott, ist, der sie schon damals mit starker Hand aus Ägypten geführt hat, der sie als Volk geliebt hat. Es war Gottes Entscheidung, sich Israel als besonderes Volk auszuerwählen, sie dahin gebracht hat, wo sie sind und der sie auch bewahren und leiten will. Und wir hören auch aus Israel, dass Israel sich, wenn auch in kleinen Stücken, aber darauf zurückbesinnt, wer ihr wirklicher Halt ist und wer es wirklich ist, der sie schützt und der sie wirklich erhält. Nun, Gott hat unsere Liebe, Gott hat seine Liebe zu uns darin bewiesen, dass er Christus für uns gab, als wir noch Sünder, als wir seine Feinde waren. Und darin sehen wir einen der bedeutendsten Unterschiede zwischen menschlicher Liebe und der Liebe Gottes. Wir haben ja manchmal schon Schwierigkeiten, Menschen zu lieben, die uns in irgendeiner Form Not oder Schwierigkeiten bereitet haben. Manchmal hat es sogar den Eindruck, als wenn unsere Liebe gegenüber unseren eigenen Blutsverwandten nicht wirklich sein kann, weil es dort zu heftigen Auseinandersetzungen oder Dingen gekommen ist, die uns schwer verletzt haben. Gottes Liebe ist so ganz anders. Und die Liebe Gottes, die kann sich niemand, weder Mensch noch Kreatur, verdienen oder erarbeiten. Sie ist sein göttlicher Entschluss. Seine Liebe ist sein Geschenk an uns, obwohl der natürliche Mensch diese Liebe weder achtet noch auf diese Liebe reagiert. Wohlgemerkt, der natürliche Mensch ohne Gott, der gottesferne Mensch. Darin, 1. Johannes 4, 9 bis 10, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Der Mensch, der natürliche Mensch, geht nicht auf die Liebe Gottes ein. Und die Liebe Gottes ist so groß und sie ist trotzdem so anders als menschliche Liebe, dass sogar hinter Gottes Gerichten, bisher zumindest, hinter Gottes Gerichten und Dingen, wo Menschen sagen, darum können sie angeblich nicht an Gott glauben, weil er das zulässt, auch dahinter steht Gottes Liebe, um die Menschen immer noch zur Umkehr zu bewegen. Die Liebe Gottes ist eine rettende Liebe. Deswegen, wir würden, glaube ich, gut daran tun, wenn wir nicht vom lieben Gott sprechen, sondern wenn wir von einem liebenden Gott sprechen. Nicht der liebe Gott, sondern ein liebender Gott. Und diese Liebe Gottes hat auch nichts mit irgendwelchen Gefühlsduseleien oder mit Emotionen zu tun, sondern Gottes Liebe ist eine rettende Liebe, die uns auf den Fakten und den Tatsachen in der gesamten Bibel aufgezeigt wird. Gottes Liebe hat die Kraft, alles und jeden zu verändern und zu heilen. Wisst ihr, wenn du sagst, dass du ein gläubiger, wiedergeborener Christ bist, dann hat Gott in dir etwas verändert. Und am deutlichsten wird dir das bewusst, oder sollte es dir bewusst werden, dass du ein anderes Verhältnis zu Menschen hattest, bevor du an Christus gläubig wurdest und hinterher. Wenn deine Betrachtungsweise und deine Anschauungen von Menschen vor deiner Hinwendung zu Gott in Christus und danach überhaupt nicht verändert hat, dann passt etwas nicht bei dir. Das sagt nicht ich, das sagt uns die Schrift an mehreren Stellen ganz, ganz eindeutig. Und diese Liebe, die Kraft hat, jeden zu verändern, das ist unabhängig davon, ob ein Mensch von Kindesbeinen an bis heute vielleicht menschliche Liebe, Wärme und Zuneigung erfahren hat oder sie dem Menschen in trauriger Weise vorenthalten wollte. Es wird ja oft auch eine Diagnose gestellt, wenn Menschen im fortgeschrittenen Alter etwas tun, dafür war dann ihre Kindheit verantwortlich. Das mag sicherlich in sehr vielen Fällen so sein, aber es ist nicht immer der Hintergrund. Der Mensch hat ein verdorbenes Herz. Und da kommt vieles heraus, was überhaupt nichts mit der Kindheit zu tun hat. Nun, Aber selbst, es gibt ja genug Fälle, da wissen wir es, haben die Eltern, da haben die Freunde, da hat das Umfeld total versagt. Da haben Menschen einfach diese menschliche Warmherzigkeit, die Liebe, die Zuneigung, die Zärtlichkeit, haben sie nicht erfahren. Und dadurch sind sie verhärtet, dadurch sind sie verbittert, dazu sind sie voller Hass. Und wenn Gottes Liebe auch in die Herzen eines solchen zu bedauernden Menschen einzieht, verändert diese Liebe ihn trotzdem, weil Gottes Liebe so ganz anders ist als die menschliche Liebe. Nun, Gott liebt seine Schöpfung und die Krönung seiner Schöpfung, den Menschen, so sehr, dass er bereit war, das Liebste hinzugeben, damit jeder Mensch die Möglichkeit erhält, diese seine rettende Liebe ganz persönlich zu erfahren oder besser noch, für sich in Anspruch zu nehmen. Es ist einer der Verse in der Schrift, die wir alle auswendig lernen müssen eigentlich und die sehr, sehr häufig auch gelesen werden, weil sie einen Grundpfeiler der Bibel bilden. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und diese erbarmende, diese warme, gnadenvolle Retterliebe des lebendigen Gottes verändert jeden Menschen, der sie annimmt im Glauben. Völlig unabhängig davon, wer du bist, woher du kommst und auch, was du bisher getan hast. Und ich möchte noch ergänzen, was du vielleicht bisher erlebt hast. Unser Text lässt keine Zweifel daran, wodurch ein Mensch der Liebe Gottes persönlich teilhaftig wird. Das ist noch ein Unterschied. Erst einmal gilt Gottes Liebe grundsätzlich jedem Menschen. Aber persönlich, dass sie dich verändert, dazu ist ein ganz gewisser Schritt notwendig. Der Mensch muss an Christus glauben und sein vollkommenes Opfer vom Kreuz für sich in Anspruch nehmen. Denn nur wer das tut, sagt uns auch der Text, der wird des Heiligen Geistes teilhaftig, der dann in die Herzen, so haben wir es in Vers 5 gelesen, ausgegossen wird und dann anfängt, dass diese Liebe wirklich tätig werden kann in deinem Herzen. Gottes Liebe zeigt sich nicht darin, dass er zum Beispiel das tut, was Menschen nach ihrem Empfinden und Gutdünken von ihm erwarten. Wie häufig werden wir nicht alle damit konfrontiert, ja, ich kann nicht an Gott glauben, weil dieses und jenes geschieht, weil er dieses und jenes geschehen lässt. Wisst ihr, das sind olle Kamellen, das ist abgedroschen, das hat noch nie gezogen. Das, was den Menschen von Gott trennt, das ist seine Sünde. Das trennt ihn von Gott. Und das weiß er, er will es nur nicht zugeben. Gott lässt sich nicht gebrauchen, wie aus einer Schublade holen, jetzt mach mal, und dann lässt er sich wieder wegsperren. Das funktioniert nicht bei dem lebendigen Gott. Also er zeigt seine Liebe nicht darin, dass er das tut, was der Mensch für richtig hält, sondern er hat seine Liebe zu uns darin bewiesen, dass er Christus für uns gab, als wir noch seine Feinde waren. Soll einer wirklich mal sagen, dass er sagt, ja, ich habe etwas, was ich besonders geliebt habe, sogar mein eigenes Kind, habe ich zur Sühne für Terroristen dahingegeben. Das soll mir mal einer sagen. Nun, er beweist seine Liebe aber auch dadurch, dass er das bereits seit Jahrtausende anhaltende Murren und Anklagen, das Misstrauen und den Ungehorsam gegen sein Wort noch geduldig erträgt und bis heute immer noch seine rettende Gnade der Menschheit verkünden lässt. Das ist die Liebe Gottes. Die Menschen sagen, warum lässt er das zu? Wenn ich immer höre, ja, warum lässt Menschen zu, dass täglich Tausende von Menschen auf der Welt sterben? An was jetzt auch immer. Das ist schrecklich, ganz sicher. Aber gehen die Gedanken vielleicht auch mal dahin, Milliarden von Menschen, es ist seine Güte, seine Gnade, seine Liebe, dass diese Menschen wohlbehalten durch den Tag kommen. Versteht ihr, das hinkt der Vergleich, den Menschen sagen. Einer stirbt, aber Millionen, Milliarden werden am Leben erhalten. Das hinkt. Aber die Menschen wollen das nicht erkennen. Nun, Gottes Liebe, wir haben das gehört, Markus hat das angedeutet, auch Not, Schwierigkeiten, Erziehung und auch Züchtigung geschehen bei Gott aus seiner Liebe heraus, nicht aus Strafe. Versteht ihr, wenn Gott strafen würde, das würde keiner von uns überleben. Es ist seine Liebe, ob wir es glauben wollen oder nicht. Es ist eine Tatsache. Aus seiner Liebe heraus geschehen auch Dinge in unserem Leben, die wir gerne sofort weghaben möchten von uns. Schaut mal, in den Sprüchen, Sprüche 3, 11 bis 12. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Gottes Liebe, auch unsere Erziehung, geschieht aus Liebe, nicht aus Strafe. Nun, wenn die Liebe Gottes durch den Glauben in unsere Herzen ausgegossen werde, durch den Heiligen Geist, dann bewirkt das etwas. Es ist nicht so, ja Gott, ich kippe jetzt das Glas Wasser um und, ja, und dann ist es leer. Nein, so ist es nicht. Gott schüttet seine Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen aus, damit sie etwas bewirkt. Durch die Liebe Gottes, Paulus hat die Punkte in diesen 5 Versen aufgelistet, durch die Liebe Gottes und folglich durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerechtfertigt, war das erste Wort. Durch die Liebe Gottes und durch den Glauben an Christus sind wir gerechtfertigt. Gerechtfertigt zu sein bedeutet, wenn wir das einmal juristisch erklären, eine einmalige juristische Entscheidung mit dauerhaften und unwiderruflichen Folgen. Schaut mal, Römer 8, 33 bis 34. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wir sind also dauerhaft und bleibend durch den Glauben an Christus, durch die Liebe Gottes, durch den Heiligen Geist, der in unsere Herzen ausgegossen wurde, sind wir bleibend gerechtfertigt vor Gott. Ein weiterer Punkt. Durch die Liebe Gottes und den Glauben an Christus haben wir Frieden mit Gott, haben wir im Predigttext gelesen. Dieser Frieden, von dem die Schrift hier spricht, ist kein subjektives inneres Gefühl von Ruhe und Gelassenheit, sondern vielmehr eine von Gott zugesicherte Veränderung. Ich sagte das bereits anfangs. Der Mensch ist im Kriegszustand mit Gott. Er ist Gottes Feind durch seine Sünde. Und jetzt hat er Frieden mit Gott. Gott hat uns an mehreren Stellen der Bibel erklärt, dass er sich mit dem Menschen im Kriegszustand befindet. Da der natürliche Mensch in anhaltender Rebellion gegen ihn, seine Gebote und letztendlich gegen sein gesamtes Wort lebt. Doch das erste, bedeutendste Ergebnis der Liebe Gottes und der Rechtfertigung aus dem Glauben an Christus ist, dass die Feindschaft des Sünders gegen Gott für immer beendet ist. Die Bibel bezeichnet die Beendigung dieses Konfliktes als persönliche Versöhnung mit Gott. 2. Korinther 5, 18 bis 19. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Ein weiterer Punkt, der im Predigttext erwähnt wurde: Wir haben durch die Liebe Gottes und das Opfer Christi Zugang zur Gnade. Man mag es nicht für möglich halten, aber der Begriff Zugang kommt bis auf diese Stelle in Römer 5 nur an zwei weiteren Stellen im Neuen Testament vor, dass wir Zugang haben. In Epheser 2, Vers 18: Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Das heißt also, in diesem Fall hier ist es umgedreht, den Heiden und den Juden, beziehungsweise dem Volk Israel. Denn durch ihn haben wir beide, also die Juden und die Heiden, nur durch den Glauben an Christus, den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Versteht ihr? In diesem Heiligen Geist, der ausgegossen wurde, die Liebe Gottes, der Heilige Geist, in unsere Herzen, haben wir Zugang zu Gott. Nur noch einmal sehen. Alter Bund, Altes Testament. Nur der Hohepriester einmal im Jahr durfte oder sollte, musste für das Volk Sünde tun. Erstmal musste er sich selbst reinigen und dann durfte er das Allerheiligste betreten. Wir, ihr Lieben, haben alle Zeit nun im neuen Bund durch Christus diesen Zugang zum Vater über Jesus Christus. Und deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, noch einmal, nicht lieber Gott oder irgendeine andere Formulierung, sondern in Christus haben wir diesen Zugang. Und das sollten wir Gott auch sagen. Wir kommen zu dir im Namen deines Sohnes, unseres Heilands, Jesus Christus. Tür auf, Vorhang zerrissen, Zugang zu jeder Zeit, an jedem Ort dieser Welt. Welch ein Privileg, ihr Lieben, zu dem dreimal heiligen Gott persönlich Zugang zu haben. Versuch doch mal, ich wollte gerade sagen, bei dem Heiligen Vater, Gott vergebe mir, beim Papst einmal ein Gespräch zu bekommen. Man muss gar nicht zum Papst gehen. Versuch mal, zu irgendeinem ranghohen Manager eines Konzerns Zugang zu haben. Ja, da gucken wir jetzt erstmal Terminplaner. Ja, also in 6 bis 8 Wochen oder in 6 bis 8 Monaten kannst du da mal eine persönliche Audienz haben. Aber zu dem dreimal heiligen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde, zu dem allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gott, kannst du jederzeit Zugang haben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Welch ein Privileg. Bist du dir dessen auch bewusst, dass das ein großes Privileg, eine Gnade, ein Geschenk ist, dass du durch den Glauben an Christus diesen Zugang haben kannst? Nun, der Begriff Zugang bezieht sich immer und ausschließlich auf den Zugang des christusgläubigen Menschen zu Gott. Ein weiterer Punkt, der in diesen kurzen 5 Versen angesprochen wird, durch die Liebe Gottes stehen wahrhaft Christusgläubige fest in der Gnade und der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Römer 8, 37 bis 39. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, und hier haben wir es wieder, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir stehen fest in der Gnade und in der Hoffnung. Im Gegensatz zum umgangssprachlichen Gebrauch bedeutet die biblische Bezeichnung des Wortes Hoffnung jedoch keinerweise Unwissenheit oder Ungewissheit, sondern wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann ist es vielmehr etwas Gesichertes. Wir können auch sagen, von etwas, was unumstößlich und unumkehrbar feststeht, das jedoch nach Gottes Willen noch nicht verwirklicht ist. Das ist ein großer Unterschied, wenn Menschen von Hoffnung sprechen oder wenn die Bibel von Hoffnung spricht. Bei der Bibel, wenn die Bibel von Hoffnung spricht, noch einmal, dann ist es etwas Gewisses, worauf wir uns verlassen können, nur die Erfüllung steht noch aus. Aber Gott tut es. Durch die Liebe Gottes und den Glauben an Christus ist es die feste Bestimmung für jeden wahrhaftig gläubigen Christen, an der Herrlichkeit des lebendigen Gottes teilzuhaben. Und diese Hoffnung wird Wirklichkeit werden, weil der Herr Jesus Christus sich selbst dafür verbürgt hat. Schaut mal, 1. Timotheus 1, wir sind ja am 2. Timotheusbrief, 1. Timotheus 1, der vorletzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Der 2. Timotheusbrief war der letzte Brief. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Ich habe ganz bewusst, Annika hat mich noch angeschrieben und sagte, willst du wirklich die Stelle? Ich sage, ja, genau die Stelle. Schon am Anfang eines Briefes spricht Paulus Timotheus an von dieser Hoffnung, auf die alles ankommt. Dieses gesicherte Wissen, dass er ein Apostel ist und dass unsere Hoffnung allein auf die Zusagen der gesamten Schrift beruhen dürfen und beruhen sollen. Das gibt uns Stärke, das gibt uns Festigkeit, das gibt uns Halt. Auch wenn es einmal dunkel wird. Ein weiterer Punkt in diesen kurzen 5 Versen. Durch die Liebe Gottes, durch die Liebe, die Gott uns in Christus Jesus erwiesen hat, können wir in Bedrängnisse geraten. Ja, durch die Liebe Gottes, die er uns erwiesen hat, können wir in Bedrängnisse geraten. Wenn die Bibel von Bedrängnissen spricht, Markus hatte das auch kurz angesprochen, dann sind damit nicht nur die Dinge des alltäglichen Lebens gemeint, sondern genauso auch unausweichliche Drangsale der Christusnachfolge, die wir einfach erfahren, weil wir eine enge Beziehung zu unserem Herrn und Heiland haben. Der Herr Jesus hat das ganz deutlich gesagt. Als er noch bei ihnen war, auf der Erde, bei den Jüngern, er hat dieses Gespräch mit ihnen, da hat der ganze Hass ihn persönlich getroffen, als Person. Und als der Herr Jesus jetzt in den Himmel zurückgegangen ist, hat er ja gesagt, lasst euch nicht verwaist zurück. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unser Herzen. Er hat uns nicht verwaist zurückgelassen. Sagt er, aber jetzt haben sie mich ja nicht mehr als Person, den sie hassen können. Aber sie tun es trotzdem. Sie hassen den Herrn Jesus nach wie vor. Der natürliche Mensch ist der Feind Gottes. Und wenn du jetzt christusgläubig bist, dann wohnt der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in deinem Herzen. Und weil das nach außen, durch die Liebe Gottes, die wir erweisen, natürlich auch sichtbar wird, deswegen schlägt auch uns der gleiche Hass entgegen, die gleiche Ablehnung entgegen, wie dem Herrn Jesus, als er persönlich hier auf dieser Erde war. Aber wir sind den Menschen eigentlich gleichgültig, sondern sie hassen den, der in uns lebt. Sie hassen den, der in uns lebt. Nun, 2. Korinther 4, Vers 17, da sagt der Apostel, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Der Herr Jesus hat natürlich auch gesagt, der Knecht ist nicht größer als sein Meister. Und wenn sie das bei ihm getan haben, dann sollten wir uns nicht einbilden, dass wir ohne etwas davonkommen. Aber der Herr Jesus hat doch gesagt in Matthäus 28, er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Zeit. Und gerade in den Tagen, wo es besonders dunkel um uns ist, wo wir von Ängste, von Sorgen, vielleicht von Krankheit geplagt sind, da ist der Herr Jesus genauso da wie an den Tagen, an denen wir seine Nähe manchmal besonders spüren oder wo es besonders gut für uns läuft. Der Herr Jesus ist alle Tage bis an das Ende dieser Zeit bei uns, durch die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Aber eben auch in den Drangsalen, die uns treffen können, auch hier steht die Liebe Gottes dahinter, denn die Realität zeigt, dass solche Bedrängnisse reichlichen Gewinn und Segen bringen. Markus hat den schon mal angezeigt, den Vers. Ich zeige ihn euch nochmal. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ein weiterer Punkt in diesen kurzen 5 Versen. Die Liebe Gottes und der Glaube an Christus bewirken bei uns Standhaftigkeit. Wenn die Bibel über Standhaftigkeit spricht, ist damit auch immer ein Stück weit die Geduld benannt. Das bedeutet Ausdauer und die Fähigkeit, auch unter starker Belastung standzuhalten. Schauen uns einmal an, eine Stelle aus Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Christus Jesus bewahren. Trotz härtester Anfeindungen, trotz schwerster Not, die wahrhaftig Gläubigen in Christus bleiben gefestigt in ihm durch die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Und eine zweite Stelle, 2. Thessalonicher 1, 3 bis 4. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, sagt Paulus, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Versteht ihr? Gott bewirkt durch seine Liebe in uns, dass wir ausharren, dass wir durchhalten, dass wir standhaftig bleiben und ihn nicht verleugnen werden. Zu der Zeit, wenn es notwendig ist, haben wir die Zusage, wird der Geist Gottes, der Heilige Geist, der in unseren Herzen ist, uns sagen und in unser Gedanken geben, in unseren Mund legen, was wir sagen werden. Ihr dürft euch darauf verlassen, meine Geschwister. Und ein letzter Punkt, der klar angesprochen wird in diesen kurzen 5 Versen. Die Liebe Gottes und der Glaube an Christus Jesus bewirken bei wahrhaftigen Christen Bewährung. Bewährung könnte man auch übersetzen mit einem bewahrten Charakter. Das griechische Wort hierfür ist schlicht und ergreifend Beweis. Im Griechischen bezeichnete es zum Beispiel die Prüfung von Metallen auf ihre Reinheit. Und bei dem biblischen Begriff Bewährung geht es also auch in gewisser Hinsicht um Überprüfung. Das heißt, um Überprüfung der Ernsthaftigkeit der persönlichen Nachfolge. Und auch hier steht die Liebe Gottes an oberster Stelle, weil er einem Gotteskind, dem es an Ernsthaftigkeit in der Nachfolge mangelt, gern zurechthelfen möchte, auch wenn das manchmal recht schmerzhaft sein kann. Was mich vorhin ein wenig erstaunte, ihr hattet ja nicht Unrecht, aber mich hat das ein wenig erstaunt, als Markus fragte, an wem ihr als erstes denkt, wenn es um Leid geht. Und ich konnte das nur schräg mitbekommen, fast aus allen Munde kam Hiob. Also ich habe an erstes an Jesus Christus gedacht. Und erst in zweiter Linie an Hiob, wobei ich das, was Hiob erlebt hat, nicht herunterspielen will. Aber wenn es um das Ertragen von Leid geht, vor allem auch um den Hintergrund, dann sollten wir als erstes an Christus denken und erst in zweiter Linie, egal an wem. Das ist nur eine Empfehlung. Bei der Liebe noch einmal. Sie ist so wichtig, dass Gott sie ausgegossen hat in unsere Herzen. Weil gerade die Gemeinde in Ephesus, da fing die Abweichung vom schmalen Weg, von der ernsthaften Nachfolge, fing damit an, dass sie diese Liebe, die Gott in ihre Herzen ausgegossen hatte, vernachlässigten bzw. verlassen haben. Ich habe es jetzt gar nicht aufgeschrieben. Offenbarung 2, Vers 4. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen und der Herr, unser Gott, hat diese Liebe in unser Herzen ausgegossen, damit diese Liebe eben in uns etwas bewirkt. Wir haben diese Punkte jetzt miteinander wirklich besprochen, dass wir wirklich Botschafter an seiner Stadt sind. Diese seine Liebe, die der lebendige Gott in unsere Herzen gelegt hat, soll sich nun darin zeigen, dass wir diese Liebe nun erstens gegenüber unseren Geschwistern in Christus erweisen, aber dann wirklich weiterführend sogar gegenüber den gottfernen Menschen. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12, Vers 16 und 19 bis 21. Das ist wie so ein Kapitel auch der Liebe. Wollen wir mal reinschauen. Geliebte, lasst uns einander lieben. Hier geht es um die Gläubigen in Christus. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Wow, der hat Gott nicht erkannt. Das heißt, der hat eine gestörte Beziehung zu Gott. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Das ist ein Gebot, das ist nicht, ja, kannst du tun. Du musst es tun, sonst bist du Gott sagt es an anderer Stelle, wenn du Gott, den du nicht siehst, du sagst, du liebst Gott und du siehst ihn nicht, und deinen Bruder und deine Schwester, die du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst, nicht liebst, bist du ein Lügner. Das ist nicht mein Wort, das ist Gottes Wort. Wir sind es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns gehabt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, da ist es, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Versteht ihr, an dieser Liebe, die Gott in unsere Herzen ausgegossen hat, ist auch unsere äußere Erscheinung gebunden. Ihr Lieben, das ist etwas ganz Wichtiges. Gottes Liebe ist immer etwas Tätiges. Ich komme später noch mal ganz kurz drauf. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle den Text aus 1. Korinther 13 kennen. Schauen wir noch mal kurz rein. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das ist übrigens Vers 8b. Es gibt wohl kaum einen Bibeltext in der Gesamtheit, der so häufig gelesen und ausgelegt wurde, gerade auch besonders gerne auf Hochzeiten. Und ich denke, das ist auch gut so und auch berechtigt. Und dennoch fühlt sich wohl jeder Mensch ein Stück weit ertappt und gedemütigt, wenn uns diese hohe Messlatte von Gott vorgehalten wird. Und einmal ganz ehrlich, ihr Lieben, kein natürlicher Mensch könnte die hier in 1. Korinther 13 beschriebenen Dinge zu 100% umsetzen oder erfüllen. Oder? Was denkt ihr? Wir von uns aus, als natürlich geborene Menschen, wir können das nicht. Es ist einfach nicht möglich. Aber geistlich wiedergeborene Menschen, in deren Herzen die rettende Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen wurde, diese sind sehr wohl dazu in der Lage, weil Christus in ihnen es bewerkstelligt. Ich hoffe, dass ihr das in der Tiefe begreift. Ihr könnt es nicht. Da könnt ihr barmherzig sein mit euch. Ihr werdet es nicht geschaffen. Aber Christus in euch, sehr wohl, sehr wohl. Lieben ist kein Tätigkeitswort, es ist ein Tätigkeitswort und es ist keine Gefühlsbeschreibung. Nirgendwo ist in 1. Korinther 13 von Gefühlen die Rede. Achten wir also darauf, verliebte Gefühle und Handeln aus Liebe nicht zu verwechseln. Wenn Gott von seiner Liebe spricht, dann meint er keine Gefühle, sondern ein Handeln aus Gehorsam ihm gegenüber. Schaut mal, auch dazu eine Stelle. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Wie wir gut erkennen können, enthält dieser Vers die Wörter wachsen und überströmen, woraus wir das Abfließen aus einem überströmenden Gefäß ableiten können. Deswegen sagt Gottes Wort an anderer Stelle, wovon euer Herz voll ist, wird euer Mund überfließen. Das ist ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Das bedeutet, wahrhaftige Christen sind so von der Erkenntnis der Liebe Gottes erfüllt, dass wir jederzeit genug haben, nicht nur um selber davon zu profitieren, sondern Gott gibt so viel davon, dass es überfließt, sodass wir anderen davon abgeben können. Und wie Gottes Liebe zu uns, so sollte auch unsere Liebe gegenüber anderen nicht, ihr Lieben, an Bedingungen geknüpft sein. Liebe, die Vorbedingungen stellt, ist keine Liebe. Wenn ich jemanden nur dann liebe, wenn ich etwas von ihm erwarten kann, dann liebe ich ihn nicht wirklich. Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist, ist keine Liebe, sondern ist purer Egoismus. Die Worte unseres Herrn Jesus in Matthäus 5, 43 bis 28 über die Liebe Gottes zeigen unmissverständlich, wie umfassend und vorbehaltlos die Liebe Gottes gegenüber Menschen ist. Schaut mal. Ihr aber habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das hat nicht der Herr Jesus gesagt, sondern das ist alttestamentlich. Da wurde es tatsächlich so bestimmt. Aber wenn in der Bibel auch von Hass die Rede ist, dann ist Hass nicht das, was wir heute im Volksmund unter Hass verstehen, sondern wir müssen es so übersetzen, dass es heißt, du sollst keine Gemeinschaft mit ihnen haben, du sollst das, was sie tun, wie sie sich verhalten und wie sie leben, ablehnen. Das ist alttestamentlich mit Hass gemeint und nicht Hass, was wir heute umgangssprachlich unter Hass verstehen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Versteht ihr? Das ist etwas ganz Bedeutendes. Etwas ganz, ganz Bedeutendes. Nur liebe, nette und sympathische Zeitgenossen zu lieben, ist nichts Besonderes. Jeder gottesferne Mensch, sogar jeder Atheist, ist dazu fähig, vor allem wenn er sich irgendwie eine Gegenleistung erhofft. Die Liebe Gottes zeigt sich dann und darin, wenn das Objekt der Liebe vom Grundsatz her betrachtet unwürdig ist, geliebt zu werden und nichts zurückgeben kann. Und da fängt es wieder an, das Menschsein. Wir können es nicht, aber der, der in uns ist, der kann und der will. Die Frage ist, ob du auch willst, ob du dich zur Verfügung stellst, dass Gottes Liebe, die durch den Heiligen Geist in dein Herz ausgegossen wurde, ob du Gott dadurch wirken lässt, auch an andere, auch an solche, die wir als Feinde bezeichnen würden. Ihr Lieben, es fällt uns natürlich nicht leicht, Menschen zu lieben, die unsere Liebe nicht erwidern. Aber es ist und bleibt trotzdem Gottes Gebot. Ein wahrhaftiger Christ soll seinen Bruder und Schwester in Christus lieben, aber durch Christus in dir, durch die erfahrene Liebe Gottes, bist du in der Lage, auch den gottfernen Menschen und sogar deine Feinde mit der Liebe Gottes zu lieben. Das ist ein Unterschied. Nicht um Hals fallen, Küsschen hier und Küsschen da. Ach, wie habe ich dich so lieb. Das ist natürlich nicht gemeint. Aber zu sagen, Herr, erbarme dich, dass dieser Mensch die Biege kriegt, dass er dich erkennt, damit er von seinem Hass, damit er von diesen Dingen, die ihn so schlecht machen, die ihn so ungenießbar machen, dass er dadurch erlöst wird und dass er nicht in die Hölle wandern muss. Das ist die Frage. Wenn der, den du wirklich nicht leiden kannst, wo du sagst, ich bin froh, wenn ich ihn oder sie nicht sehe, das ist eine Sache. Aber willst du wirklich, dass dieser Mensch in die Hölle geht? Dort, wo der Wurm nicht stirbt, wo sie Tag und Nacht gequält werden, die Bibel gibt uns deutliche Bilder dafür, wie es dort sein wird. Ich glaube nicht, dass du willst, dass auch jemand, den du nicht leiden kannst, dahin soll. Deswegen überleg dir auch gut, worum du bittest. Bittest du darum, dass du sagst, ach Herr, hoffentlich bricht er sich bald das Genick oder hoffentlich hat er sonst mal Schwierigkeiten. Oder betest du dafür, dass du sagst, Herr, erbarm dich, ich war vorher nicht anders vor dir als er. Vielleicht auf ein bisschen andere Weise, aber ich war nicht anders. Ich habe deine Liebe, deine Gnade, deine Vergebung erfahren. Herr, erbarme dich über meinen Feind. Das, ihr Lieben, ist Gott, das ist Christus wohlgefälliges Gebet. Ein wahrhaftiger Christ liebt seine Brüder und Schwestern in Christus und ist in der Lage, durch Christus in ihm auch seine Feinde zu lieben. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott ist es. Wir nicht, wir können es nicht und ganz ehrlich, manchmal will ich es auch nicht. Aber Gott will. Und wenn ich ihn dem Raum gebe, dann wird es passieren. Ich schließe mit den Worten unseres Heilands aus Johannes 13, 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch. Das konnte Christus nur tun, weil er Gott ist. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch, das heißt wie er uns liebt, auch ihr euch untereinander liebt. Daran wird jedermann erkennen, unabhängig davon, ob er gläubig ist oder nicht. Sie werden es sehen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Herr, wir preisen dich, wir loben dich, wir beten dich an und wir danken dir so sehr, Herr, für deine Liebe, die du uns erwiesen hast, als wir noch deine Feinde waren. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, uns zu erlösen. Danke, Herr Jesus, dass du uns deine Liebe in unser Herz gegeben hast durch den Heiligen Geist. Und wir bitten dich von Herzen, Herr, vergib uns, wo wir immer wieder sündigen, vor allem, Herr, wo es immer wieder an dieser Liebe mangelt. Nicht, weil sie nicht in unseren Herzen ist durch dich, sondern weil wir ihr entgegenstehen, dass sie vollends zur Geltung kommt. Bitte hilf uns, Herr Jesus, dass wir uns wirklich in unseren Herzen auch ganz fest vornehmen, uns untereinander so zu lieben, wie du uns geliebt hast, Herr, mit ganzer Hingabe, vom ganzen Herzen und mit ganzer Seele, dass wir dich lieben, unsere Brüder und Schwestern und, Herr, dass wir sogar für unsere Feinde einstehen und auch für sie um Gnade und Erbarmen bitten. O Herr, mögest du das in uns bewirken, denn dann wird die Welt wahrhaftig erkennen, dass wir deine Kinder sind. Amen.